SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Gregor Papscher Mikrofon. Schönen Sonntagnachmittag. Musik vom französischen Sänger und Komponisten Mathieu Bogarts hier bei SWR Kultur. Wunderbar leichter Pop aus Frankreich. Grand Piano heißt das Album, gerade ist es erschienen. 12 kurze Songs, die an heißen Tagen echte Abkühlung versprechen. Dazu gibt's unter anderem diese Bücher bei Lesenswert. Wer noch ein gutes Sachbuch für den Strand sucht, wird beim Heidelberger Historiker Nicolas Jaspert fündig. Der hat eine Geschichte des Meeres im Mittelalter geschrieben. Man trifft dort auf Monster, Sirenen und Fischmenschen. Er wird uns das gleich selbst erzählen. Und hoffentlich trauen Sie sich danach noch ins Wasser. Ihr Roman Trophäe wurde vergangenes Jahr gefeiert. Jetzt legt die belgische Erfolgsautorin Gea Schruters nach und schickt 20.000 Elefanten nach Berlin. Das Geschenk ist einmal mehr ein Nachdenken über Europas Kolonialgeschichte, kurz und intensiv. Die Bestsellerautorin Tanja Kinkel hat einen historischen Roman über die Revolution von 1848-49 geschrieben. Dort erzählt sie die dramatischen Ereignisse rund um den ersten deutschen Demokratieversuch aus der Sicht der beteiligten Frauen. Feminismus trifft Geschichte. Geht das? Das frage ich Sie gleich. Dies und mehr in der nächsten Stunde. Herzlich willkommen. S'il s'emballe, s'il s'affole, ou s'il ralentit somnole, il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. SWR Kultur, Sie hören das Magazin Lesenswert. Luise Otto war Journalistin, Schriftstellerin und Zeugin nahezu eines ganzen Jahrhunderts. 1819 ist sie geboren, 1895 gestorben. Luise Otto ist eine der Protagonistinnen im neuen Roman von Bestsellerautorin Tanja Kinkel. Im Wind der Freiheit heißt er und er handelt von den dramatischen Ereignissen der Revolution von 1848-49. Tanja Kinkel, eine der meistgelesenen deutschen Autorinnen, bekannt geworden ist sie vor allem mit ihren historischen Romanen wie Die Puppenspieler oder Die Löwin von Aquitanien. Jetzt also das 19. Jahrhundert, der erste Demokratieversuch in Deutschland. Tausende Menschen gingen damals für Freiheit und gleiche Rechte auf die Straße, darunter eben auch die junge Luise Otto. Und was diesen Roman so eigen macht, ist die Tatsache, dass er die Revolution zum ersten Mal aus der Perspektive der beteiligten Frauen erzählen will. Feminismus trifft Geschichte. Warum und wieso, das soll sie uns erklären. Hallo und herzlich willkommen, Tanja Kinkel.
Hallo, Herr Papsch.
Frau Kinkel, ist die Revolution von 1848 eine andere, wenn man sie als Frau erzählt oder sie gar wie Luise Otto selbst durchlebt?
Sie ist auf jeden Fall eine, bei der man einen großen Teil der Mitwirkenden sieht und ins Auge fasst, die lange Zeit bis vor etwa 10 Jahren zu leicht von der Berichterstattung übersehen wurden. Dabei war Luise Otto wirklich nicht die Einzige. Ich hatte die Qual der Wahl, was die faszinierenden weiblichen historischen Persönlichkeiten, die in 1848 verwickelt waren, betrifft. Die Realität bietet einen immer viel mehr Charaktere, als man in einem Buch wirklich unterbringen kann. Aber ich habe mich schließlich für einige von den Frauen entschieden. Darunter eben als zentrale Figur bei den historischen Persönlichkeiten Luise Otto. Aber es gab noch andere. Es ist vor allem eine Revolution, in der es keine eine Meinung oder eine Haltung gibt, sondern viele. Das macht ja eben auch den ersten Demokratieversuch aus, dass man höchst unterschiedliche Einstellungen und Meinungen und Diskussionen hat. Und eine davon war natürlich auch über die Rolle der Frauen.
Mhm. Reden wir über Luise Otto. Ich hatte es kurz gesagt, 1819 in Meißen, geboren, gestorben 1895, Journalistin und Schriftstellerin. Sie haben es gesagt, Sie sind bei Ihren Recherchen vielen Namen begegnet. Warum haben Sie sich gerade für Luise Otto entschieden als Protagonistin Ihres Buchs?
Also die Revolution von 1848 scheitert ja, aber sie hinterlässt auch ein Erbe und Geistesanstöße, die sehr wohl ein Nachleben haben. Ich wollte zwar einerseits, dass die Gründer für das Scheitern auch zeigen, andererseits aber auf jeden Fall vermeiden, so etwas wie ein lethargisches, hat ja eh keinen Sinn, Gefühl zu hinterlassen. Und Viele der Frauen von 1848 mussten entweder ins Exil gehen, wie Amalie Struve oder Johanna Kinkel, meine Namensvetterin, oder
mit der sie allerdings nicht verwandt
nein,
sind.
Nein, leider nicht. Ja, ja. Oder sie mussten aufgeben oder sie sind gestorben. Auf jeden Fall, bei Louise Otto war das anders. Im Frühjahr 49, als jeder, dem die Revolution im Herzen lag, mit Grund deprimiert sein konnte, legte sie nicht die Hände in den Schoß, sondern gründete die Frauenzeitung, die hieß so, die Frauenzeitung, eine der ersten politischen Zeitungen für Frauen mit dem Motto, dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen, weil sie eben nicht aufgab, sondern auf langfristige Änderung der Mentalität setzte durch weiteren schriftstellerischen Aktivismus. Und das hat sie durchgezogen. Zwar so effektiv, dass ein paar Jahre später Sachsen ihretwegen ein Gesetz geändert hat. Es wurde die sogenannte Lex Otto, bei der man Frauen verbot, Chefredakteur zu sein. Und jeder wusste, auf wen die zielte. Aber Luise ließ sich auch davon nicht entmutigen, sondern zog einfach einen Staat weiter und gab ihre Zeitung von dort aus heraus und trat wirklich die bürgerliche Frauenbewegung los, kann man sagen.
Und wie diese Frau tickt, das wird klar, wenn man zum Beispiel Zeilen liest, wie ich zitiere das mal, die Männer denken bei all ihren endlichen Bestrebungen nur an eine Hälfte des Menschengeschlechts, nur an die Männer. Wo sie das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit. Kampf für die Freiheit, ja, aber dann Freiheit nicht für die eine Hälfte der Menschheit. Eine frühe Feministin, würden Sie sagen?
Auf jeden Fall, ja. Sie hat sich so selbst verstanden.
Ich will Schriftstellerin werden, sagt die 16-jährige Louise Otto im Prolog ihres Romans. Das hat die junge Tanja Kinkel auch mal gesagt. Wie verbunden fühlen Sie sich Ihrer Protagonistin Louise Otto? Ich habe zum Beispiel ein altes Video gefunden, Frau Kinkel. Da sitzt die junge Bestsellerautorin Tanja Kinkel in der Harald-Schmidt-Show und der Moderator fragt amüsiert, wie das sein kann, dass eine 21-jährige Frau Bücher über das Mittelalter schreibt. Mit Widerständen oder zumindest Skepsis gegenüber der erfolgreichen Schriftstellerin hatten Sie auch zu tun, oder?
Klar, aber mit ganz anderen. Ich bin in eine völlig andere Welt hineingeboren. Für Frauen meiner Generation war es schon selbstverständlich, später einen Beruf auszuüben und vor allem die Schule zu beenden. Louise Otto konnte das ja nicht. Sie musste nach der Konfirmation die Schule verlassen, weil man eben damals noch der Meinung war, weibliche Bildung ja, aber gerade so viel, dass du dich in Salons intelligent unterhalten kannst. Aber Berufe gab es ja bis auf den der Lehrerin herzlich wenig, den man mit Bildung ausüben konnte. Und sie hat das Zeit ihres Lebens bedauert. Für meine Generation hat sich diese Frage gar nicht mehr gestellt. Was wir sicher gemeinsam haben, ist eine Faszination mit der Geschichte, die sich durchaus nicht beißt, sondern verträgt, mit großem Interesse an der Gegenwart.
Und offenbar eine gute Beobachtungsgabe für historische Prozesse. Zurück zum Roman, Frau Kinkel. Es gibt eine zweite Protagonistin, eine einfache Arbeiterin namens Susanne Grabasch. Die ist jetzt im Gegensatz zu Louise Otto nicht historisch, sondern eine fiktive Person. Die beiden treffen aufeinander und damit zwei Welten, die sich eigentlich nichts zu sagen haben, arm und reich. Damit ist die Grundgeschichte schon erzählt oder was wollten Sie mit diesem Duo sozusagen erreichen?
Bei der Revolution von 1848 war ein sehr, sehr wichtiges Element, dass der Ergebnisse, die die Industrialisierung hatte, die einen kleinen Teil der Bevölkerung sehr reich und einen großen Teil sehr arm gemacht hat. Die Arbeiterklasse war neu und vehement da. 1848 ist auch das Jahr, in dem das Kommunistische Manifest von Marx und Engels erschienen ist, auch wenn es damals kaum beachtet wurde. Und Louise Otto selbst als Journalistin hat wiederholt und intensiv über die Situation der Arbeiterinnen geschrieben. Was ich aber auf jeden Fall vermeiden wollte, war, dass nur über Arbeiterinnen geredet wird und die meisten Revolutionärinnen waren eben wie Louise selbst bürgerlicher oder sogar großbürgerlicher Herkunft, sondern es war mir wichtig, dass eine Arbeiterin auch in dem Romangeschehen eine gleichberechtigte Position hat, was heißt also genauso großen Erzählraum bekommt und dass ihre Perspektive genauso ausgiebig geschildert wird wie die von Louise Otto. Außerdem ist es so, dass es immer in einem Roman viel effektiver ist, wenn man etwas aus den Augen der betreffenden Person sehen kann, als wenn, wie gesagt, nur über Zustände geredet wird. Und deswegen war mir Susanne sehr, sehr wichtig als Gegenpol zu Luise und auch, weil eine Spannung, die während der Revolution sich ziemlich bald zeigte, ist ja auch eben zwischen den Zielen von den Moderat-Liberalen und den Zielen von den eher links eingestellten. Die Frage auch, was wollen die Arbeiter und Arbeiterinnen wirklich? Das alles ist in die Gestaltung von Susanne reingeflossen. Und natürlich der Umstand, dass sie fiktiv ist, hat mir auch die Freiheit gegeben, sie dort unterzubringen, wo ich sie unterbringen wollte. Und sicher zu sein, dass die Leser und Leserinnen nicht googeln können, was mit ihr passiert ist, sondern den Roman lesen müssen, um das herauszufinden.
1848, 49, Frau Kinkel, das war, ja sagen wir, bislang eher eine Männergeschichte. Es sind ja auch einige Namen bekannt. Robert Blum, der liberale Politiker, Friedrich Hecker, Gustav Struve, eher die Radikaldemokraten oder wie soll man sagen. Jetzt dürfen bei Ihnen mal die Frauen vor. Wollten Sie ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen, auch so ein bisschen?
Ich wollte über das schreiben, was mich selbst am meisten interessierte. Und dankenswerterweise sind in den letzten 3-4 Jahren mehr und mehr Originalschriften, gerade der Revolutionärinnen, aber auch der Revolutionäre, wieder neu aufgelegt worden und erschienen. Außerdem gibt es mehrere sehr gute Gesamtüberblicke über die Revolution von 48. Und da wurde die Rolle der Frau erstmals mehr beleuchtet. Und da stach mir das wirklich ins Auge. Und ich spürte, dass das der Aspekt war, der mich am meisten interessiert. Und deswegen habe ich über ihn geschrieben.
Sie erzählen dann von den vielen Geheimtreffen der Revolutionäre in Baden, anderswo, von den Mühen, eine Nationalversammlung in Frankfurt ins Leben zu rufen, von Streit und Missgunst, ja sogar Mord. Es gibt viel Gezänk, viel Theorie. Und jetzt, genau während die Demokraten dann noch streiten, ob sie nun eine Republik oder nur eine konstitutionelle Monarchie bauen sollen, da rüsten die Fürsten ihre Armeen auf, die Zeit läuft gegen die Revolutionäre. Ja, und dann zeigt sich, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Und die Revolution war zu Ende. Woran ist sie gescheitert?
Unter anderem sicher an der sehr schnellen Aufsplitterung der revolutionären Kräfte und vor allem der Dämonisierung, die man sich gegenseitig auferlegt hat. Im März war es ja so, dass die Fürsten wirklich geschockt waren und sehr viele Zugeständnisse sehr schnell gemacht haben. Und dadurch wurde halt ein Teil der Revolutionäre sehr schnell so, dass sie gesagt haben, okay, eigentlich haben wir schon das meiste erreicht, was wir wollten. Und wir wollen ja nicht zu viel. Gerade die eher moderat-konservativen unter ihnen hatten immer noch das Schreckgespenst der großen französischen Revolution im Nacken und hatten Angst vor der Guillotine, könnte man sagen. Okay. Dabei war das durchaus keine zwangsläufige Entwicklung von Revolutionen. Auf jeden Fall, das war einer der Gründe. Und ein anderer war, dass mit der Pressefreiheit, die auf einmal bestand, natürlich auch etwas anderes dazu kam. Eine Flut von Veröffentlichungen, bei der Sachen behauptet wurden übereinander, die, wie wir heute sagen würden, überhaupt gar keinem Faktencheck mehr unterlaufen mussten. Und man konnte sich gegenseitig Sachen an den Kopf werfen, ohne da irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Das wiederum hat die Zusammenarbeit, den Konsens immer schwerer und schwerer gemacht. Und statt sich zu fragen, wer ist das wahre Hindernis auf dem Weg zu einem geeinten Deutschland, hat man sich eben sehr, sehr schnell mit wenigen Ausnahmen lieber damit beschäftigt, einander gegenseitig zu bekämpfen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich über 1848 schreiben wollte, denn leider haben wir ja durchaus Parallelen. Ne?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Was hat die Beschäftigung mit dieser Revolution mit Ihnen gemacht? Wie viel Gegenwart ging Ihnen da beim Schreiben durch den Kopf? Sie haben eben das Stichwort Konsens genannt, Deutschland. In Deutschland und eigentlich überhaupt in der gesamten westlichen Welt erleben wir gerade, was passieren kann, wenn sich die politische Mitte, wie sie sich nennt, nicht einigen kann oder sich sogar selbst zerlegt, dann erstarken die autoritären Ränder. Sehen Sie Parallelen zu 1848?
Durchaus. Gerade eben in diesem Element, sich gegenseitig zu verteufeln. Darunter verstehe ich nicht einfach, verschiedene Positionen zu vertreten. Das ist ja normal. Das ist völlig normal. Nur, es ist ein Unterschied, dem jeweils anderen Part zu unterstellen, dass man das Ausbund der Schlechtigkeit in Person ist und überhaupt nicht fähig, irgendetwas Gutes zu bewirken. Und dann ist eine Zusammenarbeit mehr und mehr unmöglich. Und da fürchte ich eben, das ist ein großer Faktor heutzutage, dass es zu verführerisch leicht ist. Und wie damals die plötzliche Pressefreiheit, ist es heute so, dass die sozialen Medien da natürlich auch ein Verstärkungselement sind. Es ist verführerisch leicht, einfach dem eigenen Unmut, und ich spüre ja auch oft Unmut über politische Entscheidungen, Luft zu machen, indem man mal kurz ein Statement raushaut, was nicht abwägt, sondern einfach nur ärgerlich ist. Mhm. Und das ist immer etwas, was viel mehr Beachtung findet als ein sowohl als auch vielleicht dieses und aber auch noch jenes. Niemand will sich mehr die Zeit nehmen, abzuwägen. Alle wollen lieber auf Schwarz-Weiß-Sachen fliegen. Und das war wirklich auch ein Problem damals. Und ich denke, gerade wenn wir uns mit der Vergangenheit unter diesem Aspekt beschäftigen, kann sie uns einiges über die Gegenwart sagen.
Sie haben unter anderem in den USA gelebt, Frau Kinkel, sind dem Land bis heute sehr verbunden, sind Präsidentin der Internationalen Leon Feuchtwanger Gesellschaft, ich glaube mit Sitz in Los Angeles, der Exilort von Leon Feuchtwanger. Wohin entwickelt sich Amerika gerade? Der Inbegriff der westlichen Demokratie?
Ja, wissen Sie, was mir abgesehen von den traurigen Entwicklungen in Amerika noch mehr Angst macht, ist dieses Sprichwort, dass Amerika uns immer nur ein paar Jahre voraus ist in Entwicklungen. Sprich, was dort geschieht, ist sehr wohl auch hier möglich. Es ist derzeit wirklich nicht zu unterschätzen, wie katastrophal bedenklich das ist, was da vor sich geht. Vor allem auch der vorauseilende Gehorsam in vielen Punkten. Es ist an sich schon unmöglich, wenn ein Präsident ein Dekret nach dem anderen raushaut. Aber was genauso bedenklich ist, ist, wenn die sogenannte vierte Macht, also die, was wir früher Presse genannt haben und heute Medien im Allgemeinen, wenn die sich reihenweise unterwerfen, noch bevor irgendetwas passiert, statt eben eine kontrollierende Funktion auszuüben oder sich mehr Unabhängigkeit zu trauen. Es macht mir verdammt Angst, ja.
Frau Kinkel, wir müssen leider schon zum Schluss kommen und noch mal Stichwort USA. Es gibt zwar schon einen USA-Roman von Ihnen, ein freier Mann über den Staatstheoretiker Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA und maßgeblicher Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Aber können Sie sich auch vorstellen, gewissermaßen mal über den Gegenentwurf zu schreiben, über Donald Trump?
Nein, das Problem mit Donald Trump ist, dass er als fiktive Person nicht funktionieren würde. Jeder Lektor würde sagen, nee, viel zu eindimensional, der muss doch auch andere Seiten haben. Das ist so eine lächerlich überspitzte Karikatur. Das nimmt einem niemand ab und auch die Leute in seinem Umfeld, einer schlimmer als der andere. Das ist einfach schlecht geschrieben. Die Realität ist mies verfasst, Herr Papsch.
Geschichte trifft Feminismus im neuen Roman von Tanja Kinkel, Im Wind der Freiheit, ist bei Hoffmann und Campe erschienen, hat 480 Seiten, kostet 26 Euro. Tanja Kinkel, danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen. Noémie, j'aime jouer. À ce petit jeu, chaque fois que je te vois. Mais est-ce que je t'appelle? Est-ce que je t'appelle ou pas? Joueras-tu la belle? La belle avec moi, Noémie, j'aime jouer. Notre partie, jouer notre partie de joie. Mais la règle, oui, la règle, c'est quoi?
Sie hören SWR Kultur, das Magazin Lesenswert am Sonntagnachmittag. Selten hat der Roman einer bis dahin unbekannten Autorin für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie Trophäe von Chaya Schruters im vergangenen Jahr. Leserinnen und Leser waren begeistert und auch von der Kritik wurde er geradezu hymnisch besprochen. Die Geschichte, die sich mit existenziellen postkolonialen Fragen am Beispiel der Trophäenjagd auseinandersetzt, erschütterte viele. Jetzt erscheint ein zweiter Roman der Belgierin auf Deutsch, Das Geschenk. Wieder geht es um das Verhältnis der Europäer zum afrikanischen Kontinent, wenngleich aus umgekehrter Perspektive. Katja Weise hat das Buch gelesen.
Eigentlich hatte Chaya Schruters genug von dem Trophäenthema. Doch dann lag in einem Bordbistro der Deutschen Bahn im April 2024 eine Zeitung herum.
Und in diese Zeitung stand ein kleines Bericht, wo geschrieben stand, dass der Präsidenten von Botswana Deutschland 20.000 Elefanten angeboten hat, weil Deutschland irgendwie dieses Importgesetz von Elfenbein stringenter gemacht hat. Und kurz danach hatte ich ein Radiointerview und ich habe mich selbst da sagen hören, Das wäre doch eine großartige Öffnungsszene. Der Bundeskanzler wacht auf und da stehen tatsächlich 20.000 Elefanten in Berlin und die Wahl kommt dran.
Gesagt, getan.
Mitten in der Spree badet ein Elefantenbulle. Gemächlich lässt er seinen behäbigen Körper ins Wasser sacken, geht in die Knie und verschwindet unter der Wasseroberfläche. Dann erscheint neben ihm aus dem Nichts ein weiterer Rüssel. Leise, grollend begrüßen sich die beiden Kolosse und schlingen ihre Rüssel umeinander.
Das Video, das ein vorbeikommender Fahrradfahrer ins Netz stellt, geht sofort viral. Und Bundeskanzler Hans-Christian Winkler hat ein massives Problem. Nicht nur, dass viele Elefanten an verschiedenen Orten in Berlin auftauchen. Der Präsident von Botswana macht in einem Telefonat zudem unmissverständlich klar:
Jeder Elefant, dem auch nur ein einziger Stein in den Weg gelegt wird, wird sich verdoppeln. Sie müssen sich frei bewegen können und so viel Platz bekommen, wie sie brauchen. Die Bevölkerung muss sich eben anpassen. Alles für die Elefanten.
So wie die Europäer das von seinem Land erwarteten. Es entwickelt sich eine rasante Polizsatire. Bissig, witzig, surreal. Hektisch wird ein Krisenstab einberufen, Verantwortung hin und her geschoben und nach einer immer dramatischeren Zuspitzung der Lage eine Ministerin für Elefantenangelegenheiten berufen. Chaya Schutas beschreibt die im Politikbetrieb üblichen Prozesse genau. Ihr Vater ist Politiker.
Mein Vater ist an sich ein sehr konsequenter Mensch, aber musste in dieses Raum überleben und deshalb auch dieses Spielchen mitspielen. Und wenn ich es jetzt sehe, wie das Spiel gespielt wird, irritiert es mich grandios, dass man nicht einfach ganz ernsthaft über die echten Probleme nachdenkt, aber immer wieder versucht, in dieses Spiel zu überleben.
In Das Geschenk geht es wie in Trophäe um die Frage, wie die Europäer auf die von ihnen mitverantworteten Probleme auf dem afrikanischen Kontinent schauen. Wie stark der Blick immer noch durch die Kolonialzeit geprägt ist. Außerdem dekliniert die Autorin gnadenlos die Hilflosigkeit der europäischen Demokratien angesichts des erstarkenden Rechtspopulismus durch. Bundeskanzler Winkler steht kurz vor den Wahlen. Der rechtsextreme Kandidat Fuchs feiert die sensationellen Umfragezahlen seiner Partei, die angesichts der Elefantenkrise immer weiter in die Höhe schießen.
Wenn ich den Politik dieser Tage anschaue, dann sehe ich, dass wir immer wieder reagieren. Wir warten, bis das Problem so groß oder so zwingend geworden ist, dass wir was machen müssen und versuchen es dann kurzfristig zu lösen. Am liebsten mit was, das ein direktes Resultat zeigt, dass wir davor am liebsten eine politische Belohnung kriegen. Und man konnte auch ein bisschen früher anfangen und nicht reagieren, aber vorausdenken und denken, kann man das auch anders angehen?
Das Geschenk hat nicht die existenzielle Wucht und Tiefe von Trophäe, doch wirft auch dieser Roman brisante Fragen auf. Zum Leben in Zeiten des Klimawandels und der Erosion der westlichen Demokratien. Er liest sich leicht, wenngleich ein befreiendes Lachen sich nicht einstellen will. Ein kluges, bissiges Buch und wie jede gute Komödie bitter im Abgang.
Katja Weise war das über den Roman Das Geschenk von Chaya Schutas. Es ist im Zollnay Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Das Hörbuch gibt's bei Argon, gelesen von Johann von Bühl.
Comment je ris de toute cette plaisanterie? Non, j'ai pas envie.
SWR Kultur, hier ist das Lesenswert-Magazin am Sonntagnachmittag. Und wir bleiben noch beim Thema koloniale Vergangenheit und sprechen über einen Mann, dessen Namen die wenigsten heute kennen. Dabei hat er Werke von Weltrang verfasst. Franz Fanon, geboren 1925 in der französischen Kolonie Martinique. Sein antikoloniales Manifest Die Verdammten dieser Erde zählt zu den umstrittensten und zugleich wegweisenden Büchern des 20. Jahrhunderts. Franz Fanon war Psychologe, Revolutionär und Schriftsteller. Er ist früh gestorben mit nur 36 Jahren, aber sein kurzes Leben strotzte nur so von Energie und Aktivismus. Nicht zufällig wird Fanon seit einiger Zeit im Zuge der weltweiten Kolonialismusdebatte wiederentdeckt und pünktlich zum 100. Geburtstag erinnert nun eine umfangreiche Biografie an den engagierten Freiheitskämpfer. Geschrieben hat sie der US-amerikanische Publizist Adam Schatz. Die amerikanische Ausgabe wurde weltweit als Ereignis gefeiert. Jetzt gibt es sie auf Deutsch. Nadja Ode hat sie gelesen.
Franz Fanon war nur ein kurzes Leben beschieden. Er starb mit gerade einmal 36 an Leukämie in einem Krankenhaus in Maryland. Ausgerechnet im Land der Lynchmörder, wie er die USA einmal bezeichnet hatte. Das war am 6. Dezember 1961. Algerien stand kurz vor der Unabhängigkeit und nur wenige Tage zuvor war sein Buch erschienen, das ihn posthum zur Symbolgestalt des Freiheitskampfes der sogenannten Dritten Welt machen sollte. Die Verdammten dieser Erde. Kein geringerer als Jean-Paul Sartre hatte das Vorwort dazu geschrieben. The Rebels Clinic heißt der Originaltitel der Biografie. Und tatsächlich war der große Theoretiker des Antikolonialismus auch und vor allem Psychiater. Gehörte die Psychiatrie zu seiner täglichen Praxis. Es war in Kliniken, wo er seine Beobachtungen zu Macht und Ohnmacht und zu Entfremdung anstellte. In Kliniken formten sich seine Gedanken zu den Auswirkungen von Rassismus und kolonialer Gewalt und wie darauf zu reagieren sei. Fanon hat in seinem kurzen Leben viele Kämpfe gekämpft. Schon als 19-Jähriger schließt er sich de Gaulles Armee im Kampf gegen den Faschismus an, wobei er die tiefgreifende Enttäuschung verkraften muss, dass das republikanische Frankreich sein Versprechen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gegenüber seinen schwarzen Soldaten nicht hält. Nach dem Krieg folgt ein Medizinstudium in Frankreich. Auch hier erlebt er Diskriminierung. Am eigenen Leib und im Umgang mit den algerischen Patienten, arme Tagelöhner, durch seine Kollegen. Rassismus macht krank, ist seine Erkenntnis. 1952 veröffentlicht er Schwarze Haut, weiße Masken. Ein Buch, in dem er genau das beschreibt. Er spricht von Verinnerlichung und Epidemisierung der Minderwertigkeit. Damals ist er 27 und seiner Zeit weit voraus. 1953 nimmt er dann eine Chefarztstelle in einer Klinik in Algerien an. Ein knappes Jahr später beginnt dort ein erbitterter Kampf um die Unabhängigkeit, einer der grausamsten und blutigsten des 20. Jahrhunderts. Für Fanon gibt es kein Zögern. Er schließt sich dem Widerstand gegen die französischen Machthaber an und wird Mitglied der FLN, bis zu seinem Tod. The Rebels Clinic ist keineswegs die erste Biografie Franz Fanons, aber die erste, die versucht, wie Schatz selbst es formuliert,
einer Symbolgestalt wie Fanon das zu verschaffen, was ihm die weiße Welt zu Lebzeiten vorenthielt, nämlich als Mensch wahrgenommen zu werden.
Die wichtigste Quelle waren ihm hierbei Fanons Schriften selbst. Was sein Privatleben anging, hielt der sich ziemlich bedeckt. Memoiren betrachtete er eher verächtlich als bourgeoises Freizeitvergnügen. Mit der Akribie eines Archäologen hat sein Biograf jedoch erfolgreich geschürft und eine Vielzahl von, wie er sagt, verklausulierten Nebenbemerkungen über seine erlebte Erfahrung und die daraus resultierenden Überlegungen gefunden. Außerdem hatte Adam Schatz das Glück, noch mit Zeitgenossen und Weggefährtinnen Fanons sprechen zu können. Allen voran mit Marie-Jeanne Manuelin, seiner ehemaligen Sekretärin, die 2019 in einer Seniorenresidenz in Paris verstarb, mit 91.
Mehrfach hat Marie-Jeanne Manuelin zu mir gesagt, ich möchte nicht, dass Fanon in kleine Teile zerlegt wird. Wenn man nur einen Aspekt seiner Arbeit und seiner Persönlichkeit betrachte, übersehe man das untrennbar zusammengehörende Gesamtbild.
Adam Schatz hat versucht, diese vielen kleinen Einzelteile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Fanon war ein radikaler Universalist. Als Franzose von den Antillen kämpfte er für die Freiheit Algeriens. Als rebellischer Geist, der er war, unterwarf er sich den autoritären Strukturen einer Befreiungsbewegung. Er befürwortete gewaltsamen Widerstand, beschrieb aber wie kein anderer gleichzeitig mit großer Sensibilität und Menschlichkeit die nachhaltigen Traumatisierungen durch eben diese Gewalt, und zwar auf beiden Seiten. Adam Schatz kaschiert diese Widersprüche nicht, sondern lässt sie nebeneinander stehen, legt nicht fest oder vereindeutigt. Für ihn ist und bleibt Fanon ein lebenslang Suchender. Wie heißt es doch im letzten Satz von Schwarze Haut, weiße Masken?
Oh mein Leib, sorge dafür, dass ich immer ein Mensch bin, der fragt.
6 Jahre hat Adam Schatz an dieser Biografie gearbeitet. Während des Schreibens war er davon ausgegangen, dass sie vor dem Hintergrund der Black Lives Matter-Bewegung rezipiert würde. Doch dann geschah, nur wenige Monate vor Fertigstellung des Buches, der 7. Oktober. Und die Auseinandersetzung mit Fanon und seiner Gewalttheorie bekam wieder einmal neuen Brennstoff. So verhandelt Adam Schatz im Epilog die Frage, ob Fanon den Anschlag der Hamas vom 7. Oktober gutgeheißen, ihn womöglich als Form antikolonialer Gewalt für legitim erachtet hätte. Die Beantwortung dieser Frage macht er sich nicht leicht. Sie wiederzugeben würde diese Rezension sprengen. Aber vielleicht bietet die Neugier darauf einen weiteren Grund dafür, sich in die Lektüre dieser fulminanten Biografie zu stürzen.
Adam Schatz, Arzt, Rebell, Vordenker, die vielen Leben des Franz Fanon, das Buch ist erschienen im Propylen Verlag, hat 630 Seiten und kostet 38 Euro. Nadia Audet hat es bereits gelesen.
Je sais pas quoi faire, mais vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ces temps-là, de ces temps-là? Qu'est-ce que je peux faire de moi? Je sais pas quoi faire, plus du tout. Mais faut que je me fasse tout à coup, tout à coup. Je le dois. Y'a le temps qui passe et qui avance. Et plus il passe, et plus j'y pense. Et plus j'y pense, et plus il presse. Y'a le temps qui passe et qui avance. Et ça m'angoisse tellement j'y pense. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma jeunesse?
SWR Kultur, Sie hören das Lesenswert-Magazin. Der Sommer ist da und mit den steigenden Temperaturen wächst unsere Sehnsucht nach dem Meer. Ob das im Mittelalter auch schon so war, kann bezweifelt werden. Die allermeisten Menschen kannten das Meer wohl nur vom Hörensagen. Aber welche Vorstellungen hatten Sie von ihm? Das schildert jetzt der Historiker Nicolas Jaspert, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Heidelberg. Er ist in die Tiefen der Meere abgetaucht und ist mit einem dicken Buch wieder an Land gegangen. Fischer, Perle, Walross, Zahn, das Meer im Mittelalter, heißt es, und will, Zitat, die erste Geschichte des Mittelalters von der Warte des Meeres aus sein. Und was das heißt, wird er uns jetzt sagen. Hallo, Herr Jaspert.
Ich grüße Sie, Herr Pausch.
Wie sieht es denn aus, das Mittelalter, wenn man vom Meer aus darauf blickt?
Nun, auf jeden Fall anders, als das Mittelalter normalerweise dargestellt wird. Denn das Mittelalter nach geläufiger Vorstellung ist ländlich geprägt. Also es geht um Bauern, es geht um Ritter, die wohnen auf Burgen, etc., etc. Und wenn wir schon allein die Perspektive wechseln und vom Meer auf das Land schauen, dann gucken wir auf Hafenstädte vordringlich. Wir schauen auf Flotten, wir schauen auf Schiffe, wir schauen auf die Menschen, die vom Meer lebten. Und was ich nun für mich entdeckt habe und ich hoffe, das auch vermitteln zu können, ist, dass es hilfreich ist, auch eine Geschichte aus dem Meer zu schreiben, also auf das zu schauen, was unter Wasser existierte und wie dies benutzt, verarbeitet, gedeutet wurde.
Lassen Sie uns konkret in Ihr Buch schauen. Es hat drei große Kapitel. Das erste heißt schlicht Meer und Mensch. Und Herr Jaspert, wenn ich das richtig weiß, dann haben die Menschen vor 1000 Jahren das Meer gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Es war ihnen unheimlich, terra incognita, im Zweifel wegbleiben. Stimmt das? Was haben Sie vorgefunden?
Tendenziell stimmt das. In der Vormoderne, und das gilt nicht nur für das frühe Mittelalter, hat man das Meer respektiert und auch gefürchtet. Zu Recht, es ist ja auch ein gefährliches Umfeld. Wir sind nun einmal Landtiere und keine Meereslebewesen. Insofern muss man auch vielleicht unterscheiden. Es gibt Gegenden, in denen die Meere wilder sind natürlich als andere. Aber tendenziell hatten die Menschen Respekt vor dem Meer. Auch wenn sie es gerade im Mittelmeerbereich und auch in Skandinavien durchaus auch besungen haben, weil man von ihm lebte.
Jetzt haben Sie eben gesagt, der Mensch ist ein Landtier. Im Wasser kann er nicht leben. Wir können heute technisch aufwendig hinuntertauchen. Das konnten die Menschen im Mittelalter natürlich nicht. Woher wussten die denn, wie es unter der Oberfläche des Meeres aussah, was dort vor sich ging?
Ja, das ist Beobachtung. Also zum einen gibt es Geschichten von Menschen, die unter Wasser lebten, die fiktiv sind, fantasievoll. Also zum Beispiel berichtete man von Alexander dem Großen. Er sei so neugierig gewesen, dass er unbedingt wissen wollte, wie es unter dem Wasser, unter der Wasseroberfläche aussähe. Und er habe sich deswegen in eine Art Glaskugel unter Wasser begeben, also eine Art Vorstufe des U-Boots, und habe sich das das alles mal angeschaut. Ja. Oder man erzählte von Menschen, die so viel im Wasser sich bewegten und sich mit den Tieren gut verstanden, dass sie selbst zu Halbfischen wurden. Also im Mittelmeerraum gab es da eine Gestalt, Nikolaus Fisch. Aber wie gesagt, das sind literarische Figuren der Fantasie des Mittelalters. Und das, was man wusste, auch nennen wir es jetzt wissenschaftlich wusste, das war vor allem Beobachtung der Fische, die in der Nähe der Küste lebten. Die lassen sich natürlich etwas besser beobachten als die in der tiefen See. Und gerade in der Antike hat man viel Wissen zusammengetragen, sehr gut beobachtet. Und dieses antike Wissen wird im Mittelalter zum einen aufgegriffen und kommentiert, aber auch angereichert durch neue Beobachtungen.
Was glaubte man denn, spielte sich da unten ab in den Tiefen der Meere? Sie schreiben über all diese seltsamen Wesen, die sich da die Menschen im Meer vorgestellt haben. Monster, Meeresungeheuer, Sirenen, Fischmenschen, Nikolaus Fisch, glaube ich, haben Sie eben gesagt. Die waren für das Mittelalter real? Erzählen Sie mal.
Ja, da wird nicht so wie bei uns unterschieden zwischen Fantasiegeschöpfen und tatsächlichen Lebewesen. Und zwar schlichtweg deswegen, weil man sich eben nicht sicher sein konnte, dass es in der Tat keine Sirenen gibt oder keine Unterwassermenschen. Das heißt also, es gab ein buntes Reigen an Tieren, die bekannt waren und uns auch noch als Meerestiere bekannt sind. Da werden sehr genau gewisse Fischarten beschrieben. Aber in dieses Reigen gehören, in diese Gruppe gehören dann auch Lebewesen, die wir als Fantasielebewesen ansehen würden. Also die Sirenen und die Meermenschen und auch Mischwesen. Das heißt also Wesen, die einen Fischschwanz haben, einen Fischunterkörper und einen menschlichen Oberkörper. Und manchmal haben die auch gewissermaßen so, ich will nicht sagen Berufe, aber das sind Gruppen, eigene Gruppen. Da gibt es den Meermönch. Sein Oberkörper ist also die eines Mönchs mit entsprechender Haartracht. Oder es gibt den Meerritter, der trägt einen Helm und so weiter. Und wir mögen uns darüber mokieren und sagen, das war nun ziemlich naiv und absurd, aber wir wissen nicht viel über das Meer. Der allergrößte Teil des Meeres ist auch uns noch unbekannt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass den mittelalterlichen Menschen viel mehr des Meeres nicht bekannt war, dann muss es nicht erstaunen, dass man alles Mögliche unter Wasser vermutete.
Das Meer im Mittelalter heißt das Buch von Nicolas Jaspert, über das wir gerade hier mit ihm sprechen. Und wer Ihr Buch jetzt am Strand liest, der geht danach nicht mehr ins Wasser.
Ja, es kommt auf das Kapitel an. Also es gibt ja auch Abschnitte, in denen es um die Fische geht, die wir auch heute noch essen und aus dem Meer holen. Klar. Es ist um Heringe und Kabeljau. Aber es ist schon richtig, wenn man mit einem mittelalterlichen Blick auf das Meer schaut, dann hat man Angst vor dem Sägefisch und vor den Monstern des Meeres. Das mag stimmen.
Apropos, gab es im Mittelalter schon sowas wie Strandtourismus? Sind die Fürsten und Bischöfe in die Sommerfrische ans Meer gereist? Aber jetzt reden wir schon wieder über die Landperspektive, ne? Das wollten Sie eigentlich nicht.
Nein, das kann man aber schon machen. Und zwar dann, wenn man fragt, naja, haben zum Beispiel Adlige geangelt oder gefischt? Aßen sie auch Fische? Also es heißt, es gibt natürlich auch einen kulinarischen Gesichtspunkt dieses Themas. Also in welcher Zeit wurden welche Fische gegessen? Gibt es eine Wertigkeit? Gibt es also Fische, die vorzugsweise von Adligen gegessen wurden und andere, die von ärmeren Schichten gegessen wurden? Und all das lässt sich sehr gut beobachten. Also der erwähnte Hering ist eben ein Massenprodukt, auch für Ärmere, auch ein Produkt, das auch in Spitälern gereicht wird, für die Ärmsten der Armen. Und Edelfische findet man dann eher auf den Tellern der Adligen, von denen manche auch als Fischer bezeugt sind, als Zeitvertreib. Das ist selten belegt, aber dennoch nur am Strand liegen und die Sommerfrische genießen, das ist keine mittelalterliche Gewohnheit.
Sie bleiben ja in Ihrem Buch gar nicht mal nur im Mittelalter. Sie sprechen auch ganz heutige Themen an, etwa das Bewusstsein von Nachhaltigkeit. Das hatten die Menschen im Mittelalter in Bezug auf das Meer tatsächlich auch schon?
Ja, allerdings anders als in unserer ökologisch sensiblen Zeit. Das heißt also, man wusste darum, dass man zum Beispiel einen Fluss leer fischen kann und man sorgte vor und sicherte, dass das nicht geschah. Manchmal erfolglos und dann passiert es in der Tat, aber man kann sehr wohl erkennen, dass die Zeitgenossen wussten, wir müssen uns zurückhalten, weil wir sonst in Zukunft keine Fische fangen können. Und das ist der Beweggrund. Das heißt also, es geht weniger darum, jetzt Mutter Natur zu schützen, sondern man denkt im Grunde ganz pragmatisch, aber nachhaltig und sagt, wir müssen darauf achten, dass wir auch in Zukunft Fische essen, die Meeresprodukte nutzen können. Also das ist das Anliegen, aber im Kern ist es durchaus auch nachhaltiges Denken, aber nicht aus Liebe zur Natur, sondern im Grunde aus Selbstinteresse.
Und wir wissen das heute alles, weil damals die Fischerei reguliert wurde schon?
Ja. Genau. Wir wissen das, weil es Marktverordnungen gibt. Wir haben Zolllisten, und also quantitativ auswertbare Quellen, die es uns ermöglichen, doch recht genau, vor allem für das spätere Mittelalter, und da muss man natürlich nach Regionen unterscheiden, die Nutzung von Fischen und auch die Regelung von Fischfang zu beobachten.
Ja, Jasper, ich will mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Das waren jetzt ja viele Informationen. Die Menschen des Mittelalters wussten nicht so viel vom Meer wie wir heute, natürlich nicht. Sie fürchteten sich vor ihm durchaus und seinen Bewohnern, aber sie lebten mit ihm und auch von ihm. Sie nutzten seine Ressourcen, trieben Handel, sie hatten eine Vorstellung von der Endlichkeit der Meeresfrüchte und erließen sogar Gesetze zur Regulierung. Hatten Sie, Herr Jaspert, vor den Recherchen zu Ihrem Buch mit solchen Ergebnissen gerechnet? Machen Sie jetzt anders Strandurlaub als vor dem Buch?
Ja, ich glaube schon. Ich interessiere mich einfach mehr für die Lebewesen. Ich bin abgesehen davon kein großer Strandurlauber, das muss ich dazu sagen. Also mein Interesse am Meer ist eher wissenschaftlich. Aber das stimmt, ich schaue anders auf das Meer als zuvor und ich hoffe, das werden die Leserinnen und Leser auch tun.
Fischerperle Walrosszahn, das Meer im Mittelalter, erschienen ist das Buch gerade im Propyläen Verlag. Geschrieben hat es Nicolas Jaspert, Historiker, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Heidelberg. Vielen Dank, Herr Jaspert, für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Seras-tu fidèle à ce petit rôle, toi? Seras-tu de celles-là où tu abandonneras? Je te rappelle, moi, ou je te rappelle pas. Est-ce que la chandelle toujours le vaudra?
Sonntagnachmittag, Zeit für Bücher hier bei SWR Kultur lesenswert. Sie gilt als Erneuerin der modernen brasilianischen Literatur und als deren wichtigste Stimme, doch zur Welt kam sie in einem ukrainischen Städtel. Die Rede ist von Clarice Lispector, 1920 als Chaya Lispector. Ihre Familie entkam nur knapp den Pogromen und wanderte in den Nordosten Brasiliens aus. Dort schrieb die junge Autorin ihren ersten Roman, Nahe dem wilden Herzen, und prompt wurde die 23-Jährige als eine der besten Schriftstellerinnen Brasiliens gefeiert. Insgesamt 8 Kurzgeschichtenbände und 9 Romane hat Clarice Lispector geschrieben, darunter 1964 den Roman Die Passion nach G.H., den die Autorin übrigens für ihr bestes Buch hielt. Das gibt es jetzt erstmals seit 40 Jahren in neuer Übersetzung. Luis Rubi hat es ins Deutsche übertragen und Claudia Kramacek stellt die Passion nach G.H. vor.
Um es gleich vorweg zu sagen, dieser Roman ist eine Zumutung und zugleich ein Kunstwerk von wunderbarer Radikalität, das sprachlich wie gedanklich seinesgleichen sucht. Wir sind in Rio de Janeiro in einer gut betuchten Gegend. Dort lebt auch die Ich-Erzählerin des Romans, eine wohlhabende Bildhauerin namens G.H. Doch schon die ersten Worte des Romans ziehen uns hinein in ein verstörendes Selbstgespräch, das G.H. halb mit sich, halb mit uns, dem Leser, der Leserin führt. Denn just an dem Morgen, an dem der Roman spielt, hat G.H. das Zimmer ihres Dienstmädchens betreten, das ohne Vorwarnung gekündigt hatte. Im Zimmer vermutet sie Schmutz und Chaos. Umso überraschter ist sie angesichts der gleißenden Ordnung und Sauberkeit, die sie vorfindet.
Die Kammer schien auf einem Niveau zu sein, das unvergleichlich viel höher lag als die Wohnung selbst. Wie ein Minarett. Da war mein erster Eindruck von einem Minarett, das über einer grenzenlosen Fläche schwebte. Von diesem Eindruck spürte ich zunächst nur mein körperliches Unbehagen.
Noch etwas findet sie dort. Rätselhafte Kohlezeichnungen an der Wand, die den nackten Umrissen von Menschen gleichen. Und eine Kakerlake, die aus einem Schrank hervorlugt. In einem Anfall von Schrecken tötet G.H. das Tier. Doch dieser eruptive Akt der Gewalt samt dem ungeahnten Gefühl einer damit einhergehenden Befreiung weicht einer spirituellen Krise, die sukzessive alle Gewissheiten ins Wanken bringt, die bis dato für GH gegolten haben.
Ich hatte getötet. Aber warum dieser Jubel und über ihn hinaus die innige Akzeptanz des Jubels? Wie lange schon war ich also im Begriff gewesen zu töten?
Was folgt, ist eine vielschichtige Meditation über die eigene Identität, die Natur des Lebens und die Kräfte des Universums. Ausgelöst wird sie durch den Todeskampf der sich windenden, sterbenden Kakerlake, den GH mit Schrecken und Faszination zugleich beobachtet. Denn in den Augen dieses Tieres erblickt sie all das, was dem Menschlichen vorausgeht, nicht zuletzt das eigene Tiersein.
Wie Eiter stieg meine warste Konsistenz in mir hoch. Und ich spürte mit Schreck und Ekel, dass der Umstand, dass ich bin, aus einer Quelle kam, die der des Menschlichen weit vorausging.
Doch Lispector erzählt von keiner kafkaesken Verwandlung. Ihre Protagonistin wird vielmehr zum Tier, indem sie sich den Körper der sterbenden Kakerlake wortwörtlich einverleibt. Denn diese Kakerlake, so begreift GH, ist wie sie. Weiblich, voll erschreckender Feuchtigkeit, voll schrecklicher Fruchtbarkeit. Eine Fruchtbarkeit, die GH zum Verhängnis wurde, da auch ihr Leib Jahrzehnte zuvor gerichtet wurde, als sie das Kind, mit dem sie schwanger war, abtreiben musste. Der Roman strahlt dabei gleichermaßen aus in die Gefilde der Metaphysik wie in die einer religiösen Mystik. Die Suche nach Erkenntnis ins absolut Offene hinein ist im Weg wie Ziel zugleich. Und auch wenn der Roman angelegt scheint wie ein wild mäandernder Bewusstseinsstrom, so ist er doch nach strengen formalen Regeln choreografiert. Aufgeteilt in einzelne Kapitel beginnt jedes neue Kapitel mit dem letzten Satz des vorangehenden Kapitels. In jedem neuen Kapitel streift GH Gewissheit nach Gewissheit ab, dringt immer schärfer vor zur Essenz der Dinge.
Ich wusste, dass ich mich im Unreduzierbaren befand. Obwohl mir unklar war, was das Unreduzierbare ist.
Clarice Lispector wiederum entfaltet mit Die Passion nach GH von Louis Ruby in ein vibrierendes Deutsch übertragen, vor unseren Augen eine tastende Sprache, die sich im Suchen selbst neu erfindet und die uns neu sehen und neu denken lehrt.
Claudia Kramatschek über den Roman Die Passion nach GH der brasilianischen Schriftstellerin Clarice Lispector, 1964 geschrieben, jetzt ganz neu übersetzt und erschienen im Penguin Verlag zum Preis von 24 Euro.
Oui, moi, ça me fait des jours, des fois, ça me prend, c'est là, c'est lourd, je sais pas, pas pourquoi. Des jours, tu vois, je ressens un poids, je descends, pas toi, moi la mélancolie, ma maladie, elle m'empêche d'aller, elle m'empêche d'aller.
Irgendwie hat es uns ja noch alle begleitet, in der Kindheit, der Schule, im Hotel, und für viele ist es das wichtigste Buch überhaupt, die Bibel. Die Bibel, das sind eigentlich viele Bücher in einem Werk, aber was genau eint die Schriften und Geschichten der Bibel? Welches Menschenbild liegt ihnen zugrunde und welcher Gott? Da will jetzt ein deutlich kleineres Büchlein Orientierung geben. Erschienen ist es in der Reihe 100 Seiten im Reclam Verlag. Die Autorin Johanna Haberer war evangelische Theologieprofessorin und betreibt für den Zeit Verlag den Podcast Unter Pfarrerstöchtern. Die Bibel auf 100 Seiten, geht das? Frank Hertweg, Leiter unserer SWR-Literaturredaktion, hat sich darauf eingelassen.
Natürlich klingt es vermessen. 100 Seiten über das Buch der Bücher, die Heilige Schrift. Aber die Autorin Johanna Haberer erinnert daran, dass die Bibel selbst lange nichts anderes war als eine Sammlung von unzusammenhängenden Texten, deren Bestand sich fortlaufend änderte. Denn lange war umstritten, was gehört dazu, was nicht. Und erst nachdem das Christentum über die Jahrhunderte ein Bild von sich selbst entwickelt hatte, gab es so etwas wie eine Richtschnur für den richtigen Glauben und damit für die Festlegung des Kanons. Aber damit beginnen schon die Probleme, die sich in dem lapidaren Satz zusammenfassen lassen.
Auf die Bibel berufen sich Juden wie Christen.
Doch ist das wirklich wahr? Gibt es die jüdisch-christliche Kultur, von der Johanna Haberer spricht? Denn die existiert ja nur aus christlicher Perspektive, nicht aus jüdischer. Wer wüsste als Nichtjude, Hand aufs Herz, wirklich etwas vom Judentum? Die vielbeschworene jüdische Kultur ist nichts anderes als die, die die Christen in einem Akt kultureller Aneignung für sich erfunden und ausgelegt haben. Schon der Name Altes Testament unterstellt, dass die Geschichte des Judentums als eine Art historische Vorstufe abgeschlossen gewesen sei, um dann von den Christen in eine neue Dimension überführt zu werden. Wenn Johanna Haberer also schreibt:
Diese beiden Testamente, wie wir den jüdischen und den christlichen Teil der Heiligen Schrift nennen,
dann meint das Wir eine klare christliche Perspektive. Und kein jüdischer Gläubiger würde diesen Satz je unterschreiben, weil die hebräische Bibel nicht nur weitergeführt, sondern selbst erst als endgültiger Korpus fixiert wurde, als parallel dazu die Kanonbildung auf der christlichen Seite vonstatten ging. Man hat es also mit zwei eigenständigen, in Konkurrenz sich entwickelnden Religionen zu tun. Natürlich weiß Johanna Haberer dies alles. Sie war schließlich Professorin für evangelische Theologie und ist nebenher mit ihrer Schwester Sabine Rückert eine der zwei Pfarrerstöchter, die in ihrem erfolgreichen Podcast die Bibel auf unsere Wirklichkeit treffen lassen. Aber der Hang zur Aktualisierung führt zu begrifflichen Unschärfen und historischen Ungenauigkeiten, die uns einen bald 2000 Jahre alten Textkorpus leicht zugänglich machen wollen, sozusagen barrierefrei und anschlussfähig. Beispiel?
In der Bibel wurzelt die Idee der Menschenrechte.
Aber ist das wirklich so? Die Menschenwürde wurde bis ins 18. Jahrhundert als ein Gütesiegel für eine tugendhafte Lebensweise angesehen. Sie war einem nicht von Geburt an gegeben. Bei antiken Denkern wie Cicero, bei Christlichen wie Nikolaus von Kues oder Pico della Mirandola, den klassischen Theoretikern der Menschenwürde, bildete sie ein anzustrebendes Ziel, keine Voraussetzung. Erst Immanuel Kant verankerte sie im menschlichen Leben selbst. Lange Jahre hat sich die Kirche gegen diese Lesart gesträubt, ja sie bekämpft, um erst nach 1945 die gesetzmäßige Verankerung der Würde in den Menschenrechten langsam zu akzeptieren. Oder ein anderes Beispiel?
Die Freiheitsrechte unserer demokratischen Gesellschaft sind ohne das biblische Fundament nicht denkbar.
Das hätte Papst Pius IX. Sicher anders gesehen, als er 1864 seine Liste der Irrtümer der Moderne veröffentlichte, zu der die Freiheitsrechte der demokratischen Gesellschaft eben gehörten. Nun ist Johanna Haberer Protestantin, siehe Pfarrerstochter, muss also nicht dem Papst folgen. Aber auch Martin Luther beschränkte seine Freiheitsrechte auf Glaubensdinge, die er von einer wohlwollenden Obrigkeit am besten abgesichert sah und die konnte undemokratisch sein, wie sie wollte. Vielleicht steckt hier ein Grundproblem des Büchleins, nämlich, dass eine fast 2000-jährige Interpretationsgeschichte der Bibel einfach zugunsten unserer Gegenwart abgeräumt wird. Denn gleich zu Beginn heißt es:
Aber auch für finstere Kräfte wird die Bibel zur Kronzeugin. Auf sie pochen Kriegstreiber, Sektengründer, Verbrecher und Verrückte.
Kriegstreiber, Sektengründer, Verbrecher und Verrückte, nur darunter sind natürlich auch Päpste und Reformatoren. Warum sollte ihr Wort, ihre mit Bibelzitaten hinterlegten Taten weniger gelten? Wer entscheidet darüber, welche Auslegung die richtige ist? Ist es nur die jeweils historisch letzte? Das wäre banal. Natürlich ist es schöner, wenn man den Turmbau zu Babel nicht als Geschichte menschlicher Hybris liest, sondern als von Gott gewollte Diversitätsbildung. Oder den Sündenfall des zweiten Schöpfungsberichts ohne, Zitat, sündenverliebte Moralbrille als Genese des menschlichen Bewusstseins und nicht als Ursprung der Erbsünde. Doch so leicht wird man die nicht los. Die Bibel, menschlich gelesen, so lautet das Motto von Johanna Haberer. Aber so verwandelt sie sich in ein Buch unter Büchern.
Bibel, 100 Seiten von Johanna Haberer, erschienen im Reklam Verlag zum Preis von 12 Euro. Für lesenswert gelesen und kommentiert von Frank Hertweg, dem Leiter der SWR Literaturredaktion. Und das hier ist noch einmal der französische Sänger Mathieu Bogarde. Sein neues Album heißt Grand Piano und es hat diese Sendung begleitet. Denn das war das Lesenswert-Magazin hier bei SWR Kultur. Alle Titel und Themen dieser Sendung finden Sie wie immer auf den Literaturseiten von swrkultur.de. Sie können die Sendung und Gespräche natürlich auch jederzeit nachhören, zum Beispiel in der SWR Kultur App oder der ARD Audiothek. Und noch besser, abonnieren Sie unseren Podcast. Wir freuen uns. Ich bin Gregor Papst, sage danke fürs Zuhören und wünsche viel Vergnügen beim Lesen. Tschüss.